gesetzt worden. Nämlich, dass wir in einer Patchwork-Zeit leben. Habt ihr euch wahrscheinlich noch nie so überlegt, oder eben nicht mit diesen Worten, wahrscheinlich, man sagt so Postmoderne oder weiss nicht was. Patchwork-Zeit. Ich erinnere mich zum Beispiel als Kind, als ich bin aufgewachsen, da hat man Rösti gegessen, Berner Platte und Zürich geschnetzelt. Keine Spur von Döner, Kebab. Pizza hat einfach die Nachbarin jemand gemacht, aber das war auch ein bisschen kritisch gewesen. Asiatisch schon gar nicht, diesen Stäbchen hat man ein bisschen misstraut. Und heute, wenn wir uns in der kulinarischen Landschaft umschauen, du kannst eigentlich die ganze Welt zu tun, essen, praktisch. Natürlich nicht ganz. In Südafrika hat man schon noch ein bisschen Angst. In Namibia auch noch mal. Aber es hat sich schon recht verändert. Unsere Küche, und das geniessen nicht, dann nimmst du, was du gerne hast. Es gibt eine Pizza Messicana, also für die Mexikaner, die gerne noch ein bisschen italienisch haben. Es gibt Kombinationen, neue Kreationen. Du nimmst dir das, was dir am besten passt und kreierst dein Menü oder dein Essen nach deinen Vorlieben. Das ist ja eigentlich tipptopp, aber ich glaube, es ist nicht nur mit diesem Bereich so. Wir reden von Patchwork, Familie. Ja, irgendwie das Familiengefühl wird so zusammengesetzt, wie sie im Moment stimmt, aber es kann gut sein, dass sie 10 Jahre schon wieder nicht mehr stimmt. Und dann muss man halt irgendeinen anderen Flick noch dran tun, die Decke. Und ich glaube, es ist bei vielen Sachen so, einerseits haben wir viel Freiheit und genießen das. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch nicht immer nur das Gelbe von mir. Und ich habe mir eigentlich nicht über das Essen Gedanken gemacht oder über Familienstrukturen, sondern über eine Frage, die für uns sehr grundlegend ist. Und wahrscheinlich haben alle von euch irgendeine gute Antwort darauf, weil sie relativ einfach tönt, aber eigentlich gar nicht so einfach ist, habe ich das Gefühl. Emo. Nämlich die Frage, wer ist Gott? Da kann jeder Mensch auf der Welt fragen und bekommt sicher spannende Antworten. Heute übliche Antworten bei Leuten auf der Straße: Gott ist eine höhere Macht. Gott ist Energie. Gott ist Licht. Gott ist Liebe. Irgendetwas ist Gott. Aber vieles bleibt so ein bisschen diffus. Und es ist eigentlich heute auch normal, dass wir uns den Gott eigentlich zusammenflicken, der uns ins Konzept passt. Eben Patchwork. Ich nehme ein bisschen Liebe Heiland aus dem Christentum, ich nehme ein bisschen Meditation aus dem Buddhismus, ich nehme noch ein bisschen verschiedene Götter, darf es ja geben, Hinduismus. Und das ist dann mein Konzept. Wir als Christen haben natürlich einen anderen Ansatz. Wir finden den Gott in der Bibel beschrieben, müssen das Göttliche nicht in uns selber suchen, müssen Gott auch nicht selber kreieren. Wir müssen ihn dort suchen, wo er mit Sicherheit zu finden ist, nämlich in seinem Wort. Was sagt Gottes Wort über den Gott, den wir anbeten, den wir nachfolgen? Und ich möchte heute mal einfach ein paar Aspekte von diesem Gott, von der Bibel, rauspicken. Es ist natürlich nicht nur morgenfüllend oder abendfüllend, sondern lebensfüllend, das ganze Thema. Aber ich möchte ein paar Aspekte rauspflücken, um uns das ins Bewusstsein zu rufen, unseren Geist und unsere Seele hinein. Wer ist Gott und auch Konsequenzen daraus ziehen, was das für uns bedeutet. Also 6 Aspekte von Gott. Und nicht alle sind uns gleich nach, wahrscheinlich. Nicht alle sind uns gleich gehör, vielleicht. Wir fangen mit ein bisschen einfacheren an für uns. Und wahrscheinlich ist es so der erste Moment, wo wir Gott begegnen, dass er uns als Abba begegnet. Abba, der Vater. Gott ist unser Vater. Römer 8,15, denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Genau, also es gibt ein paar Stellen im Neuen Testament, wo das ganz klar vorkommt, Abba, lieber Vater, Gott, unser Vater. Ein Vater der Weisen und ein Helfer der Witwen ist Gott, in seiner heiligen Wohnung, Psalm 68,6. Ja, und wenn wir Gott aus dem Vater begegnen, dann werden wir zu Söhnen. Das ist unser Thema, das uns begleitet. Sohnschaft. Wir müssen dem Gott als Vater begegnen, dass wir Söhne werden können. Wir müssen die Liebe, die Geborgenheit von dem Vater erleben. Und so stellt er sich uns auch vor in seinem Wort. Wir dürfen nie vergessen, dass Gott unser Vater ist. Ein weiterer Aspekt von Gott. Gott ist Elohim. Weiss jemand, was das heisst? Ja, genau, der Schöpfer. Wer Markus Dolder kennt, Elohim, Gott ist der Schöpfer. Der allmächtige Schöpfer übersetzt. Gott ist die kreativste Person im ganzen Universum. Er ist der grösste Künstler, den es überhaupt gibt. Ich begegne Elohim, Gott, zum Beispiel, wenn ich am Meer stehe, letzten Herbst, einfach am Meer stehe, auf die Weite schaue, dann wird mir etwas bewusst, Gott ist Elohim, er ist der Schöpfer, er ist ein Künstler. Wenn ich in den Sternenhimmel schaue am Abend, begegne ich dem Elohim-Gott, dann erkenne ich etwas von dieser Grösse, von dieser Weite, die mich einfach umhält und berührt. Und wir als Menschen, ich glaube, wir haben erst einen Bruchteil verstanden oder auch die ganze Forschung von dieser Kreativität von Gott. Ein Beispiel, das ich meinen Schülern immer erzähle, ist das mit der sogenannten Zelldifferenzierung. Nur ganz kurz, am Anfang haben wir ja Spermium Eizellen, die schmelzen und dann wird geteilt. Und beim Teilen entstehen immer gleiche Zellen, identisch. Und irgendwann entstehen aus lauter identischen Zellen Organe, wie Herzzellen, die anfangen sich zusammenziehen. Das sind die Leberzellen. Das sind die Hirnzellen, Nervenzellen. All die Sachen. Und bis heute, so viel ich weiss, ich habe gestern noch schnell mal ein bisschen googelt, es ist nicht geklärt. Wie passiert das, dass aus etwas, wo alles gleich ist, so differenzierte Zellen mit Funktionen entstehen, die Leben überhaupt möglich machen? Oder wie kann man das irgendwie reproduzieren? So viel ich weiss, ich bin nicht Forscher, aber ungeklärt bis heute. Gott weiss es. Gott hat es erschaffen. Er schafft Alltag Neues. Gott ist Elohim. Er ist unser Schöpfer. Er ist der Schöpfer vom Universum. Gott ist aber auch Jehova Melech. Kennen wir auch weniger, ich auch nicht. Bis gestern. Gott ist unser König. Jehova Melech. Jesaja 6,5 erklärt das schön. Oder auch 2. Mose 15, 18. Der Herr wird König sein, immer und ewig. Aber die königliche Majestät von Gott finde ich sehr eindrücklich beschrieben in Jesaja 6, 1 bis 5. Das ist die Berufung von Jesaja als Prophet. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm. Ein jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da sehen wir etwas, was bewirkt die Begegnung mit dem König. Man sieht da, wie es bei Jesaja ist. Er zittert, er erstarrt. Stell dir vor, er geht auf seine Knie. Er erkennt, Gott ist der König von den Königen. Vor ihm besteht nichts. Vor ihm gibt es keine frechen Fragen. Vor ihm gibt es kein Aufmucken. Vor ihm gibt es einfach die Anerkennung, er ist König und ich nicht. Er ist König und ich bin vielleicht ein Bürger, ich bin Himmelsbürger. Aber ich habe einen König. Ich bin vielleicht ein Minister oder ich weiß auch nicht, aber er ist der König. Er ist der Höchste. Er ist ganz oben in der Hierarchie. Auch bei ihm ist niemand. Jehova, Melech. 4. Punkt. Gott ist der Herr Zebaoth. Ist vorher auch schon vorgekommen. Mir sagt ja, weiss jemand, was der Herr Zebaoth heisst? Das finde ich sehr cool. Das ist der Herr der Heerscharen. 1. Samuel 17,45. David aber sprach zu dem Philister, zum Goliath: Du kommst mit Schwert, Lanze und Spieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn. Und es steht aber nicht einfach des Herrn, sondern des Herrn Zebaoth, des Herrn der Heerscharen, des Gottes, des Heeres Israels, den du verhöhnt hast. Oder Jesaja 2,12: Der Tag des Herrn Zebaoth wird kommen über alles Hoffärtige und Hohe und über alles Erhabene, dass es erniedrigt werde. Also Gott ist der Kopf vor einer riesigen Armee von Engeln. Er hat die Macht, alles zu vernichten, was sich ihm in den Weg stellt. Und wir sehen dramatische Beispiele in der Bibel. Was passiert, wenn der Herr Zebaoth eingreift? Zum Beispiel bei dieser roten Korach, die sich aufgelehnt gegen Mose und gegen Aaron und das Priestertum und gesagt, ich sind alle Priester, die müssen nicht so wichtig tun. Und der Herr Zebaoth hat die Erde aufgegeben und hat die einfach verschluckt. Die sind verschwunden an einem Tag. Lebendig in den Tod. Oder wir sehen, was passiert ist über Sodom und Gomorra, das Gericht, das ist gekommen, wo der Herr Zebaoth seine Engel hat geschickt. Und über die ganze Stadt ist einfach das Feuer von Gott gekommen und hat alles vernichtet. Der Herr Zebaoth, wenn wir ihm begegnen, kann das wie beim David sein, dass wir erkennen, da ist vielleicht irgendein Ries vor uns, aber dann können wir sagen, schau mal hinter mir, schau mal, wer da hinter ist. Und da ist nämlich nicht mehr zu lachen, Goliath. Dass wir merken, der Herr von den Heerscharen ist auf unserer Seite oder wir auf seiner. Und das Bewusstsein, wenn wir so in irgendeinen Kampf hineingehen, das ist ganz anders, als wenn wir einfach auf uns schauen, auf unsere Steine schleudern. Kann aber auch sein, dass wir den Herr Zebaoth anders erkennen. Nämlich, wenn wir uns die Augen aufgeben, dass wir selber schuldig geworden vor ihm und dass wir uns sollen beugen, sollen umkehren, sollen Buße tun, dass sein Gericht nicht über uns kommt. Vierter Aspekt. Nein, das wäre der fünfte. Ich habe 7 Bemerkungen. Und die restlichen nur kurz. Gott ist heilig. Herr, wer ist dir gleich unter den Göttern? Wer ist dir gleich, der so mächtig, heilig, schrecklich, löblich und wundertätig ist? 2. Mose 15,11. Und wenn wir der Heiligkeit von Gott begegnen, führt uns das, denke ich, auch wieder auf die Knie vor ihm, weil wir erkennen, dass wir schuldig sein. Dass wir vor ihm nicht bestehen können. Vor dieser Heiligkeit, vor der Erscheinung, die der Jesaja beschreibt. Vor dem gehen wir auf die Knie, vor dem erkennen wir sind schuldig und wir wollen vor ihm uns beugen. Unser Gott ist aber auch unser Richter. Der Herr ist Richter über die Völker. Schaffe mir Recht, Herr, nach meiner Gerechtigkeit und Unschuld. Psalm 7,9 oder Psalm 9,5. Du hast mir Recht verschafft und für mich entschieden, dich auf den Thron gesetzt als gerechter Richter. Und noch letzter Aspekt. Unser Gott ist schon unser Liebhaber. Da haben jetzt vielleicht die Faust auf die Augen. In diesem Zusammenhang. Offenbarung 21,2. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Mir geht es jetzt nicht um das neue Jerusalem und all die Zusammenhänge, sondern um die Brut. Wir sind die Brut. Und Jesus ist der Bräutigam. Das zeugt, ja, bildhaft vor einer ganz nahen Beziehung, vor einer ganz intimen Liebesbeziehung, die Gott zu uns möchte haben. Ein Liebhaber. Jetzt, was machen wir mit all diesen Eigenschaften von Gott? Das ist nur eine Auswahl. Es gibt noch ganz viele andere. Gott, der Heiler. Der Gott, der Wunder tut. Und so weiter. Also, ich habe da eine ganze Liste noch. Was machen wir mit diesen Eigenschaften? Ich habe mal aus meiner Erfahrung reden. Ich hatte Zeiten in meinem Leben gehabt, speziell, als ich mit einer Band unterwegs war, wo wir in erster Linie Gott als der Heilig, Gott als der Herr Zebot, vielleicht Gott als König haben gesehen. Und wir haben es extrem Mühe gegeben, dem König zu gefallen. Wir haben es extrem Mühe gegeben, irgendwie geistlich zu sein. Wir haben hohe Erwartungen gehabt, wenn wir Konzerte haben, dass Wunder passieren, dass alles Mögliche passiert. Und wenn es nicht ist passiert, dann müssen wir noch geistlicher sein. Und wir sind extrem in den Stress gekommen und nie zufrieden gewesen. Wir haben vergessen, dass Gott ja eigentlich auch Abba ist. Er ist nicht an unserer Radikalität in erster Linie interessiert, sondern an unserem Sohnschaftsherz, an unserer Beziehung. Und irgendwann haben wir das auch ausdrücken, hey, irgendwo ist das Ganze so hart und so schwierig. Es hat aber auch Zeiten gegeben in meinem Leben, wo ich das Gefühl hatte, Gott ist einfach Abba, ist das herrlich. Und mir geht es gut und die Welt ist super. Und irgendwann habe ich erkannt, ja, das ist ja alles richtig und gut, aber habe ich mich jetzt nicht ein fest immer um mich gedreht, oh, mir geht's gut und ja, ist das wirklich das Einzige? Gott, der liebt Daddy, der Kumpel, der noch ein bisschen hilft, dass es noch ein bisschen besser geht. Und ich habe gemerkt, ich muss Buß tun, ich muss mich vor dem König beugen, für meinen Stolz und meinen Egoismus. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich glaube, wir sind einfach in Gefahr, uns vielleicht einen Aspekt, oder manchmal das Leben von Gott auszunehmen und zu sagen, so ist mein Gott. Oder Patchwork. Ich nehme für mich 80% Abba, ich nehme 20% König. Das passt für mich so. Weil allzu viel König ist dann gleich auch ein bisschen unangenehm. Wenn ich immer muss folgen und melden, gehorsam, egal wie ich tue, ich lasse mich lieber ein bisschen drücken vom Daddy. Und wenn wir genau her schauen, ist es ja für unseren Verstand auch eine krasse Herausforderung. Wie soll zum Beispiel ein Richter gleichzeitig ein Künstler sein? Das ist ja oder ein Kriegsherr. Ein Künstler, das ist doch der grösste Widerspruch. Der Künstler ist irgendwie der Freak, der morgen mal spät aufsteht und sich lässt inspirieren, wenn er zum Fenster schaut und findet, heute das Bild wäre dran. Ich fange mal ein bisschen an und wenn ich heute nicht fertig werde, dann in einer Woche oder in einem Monat oder in einem Jahr, spielt gar keine Rolle. Und der Strateg, der Herr der Herrscharen, der genau weiss, heute habe ich die Aufgabe, dem Find entgegenzutreten. Und dann mache ich das Boden, der hat nichts mehr zu suchen in meinem Reich. Für uns ein krasser Widerspruch. Und dann kommt noch der Liebhaber, der nochmal ganz eine andere Funktion hat. Und unser Kopf bringt das einfach nicht zusammen. Unser Verstand rebelliert gegen das. Und jeder gelehrt, hat da ein Problem. Und jetzt ist eben die Frage, was machen wir jetzt? Machen wir jetzt eben unser Puzzle mit so ein bisschen Prozentanteilen von allem ein bisschen etwas, aber von einem ein bisschen mehr? Oder wie gehen wir mit dem um? Gott selber gibt uns eigentlich schon die Anleitung. Er sagt von sich, ich bin der, wo ich bin. Oder ich glaube, wenn man es genau übersetzt, ich bin, der ich sein werde. Gott ist also der, der ist, wie er bleibt und wie er wird sein. Und er ist nicht so, wie wir ihn uns vorstellen. Also ist, glaube ich, Zeit, unsere Vorstellungen, unser Verstand, einfach dem Bild von Gott zu unterordnen, das er uns gibt, aus seinem Wort. Und ich glaube, all die Eigenschaften von Gott, die so umfassend sind, die uns eben ein Leben lang werden begleiten, immer Neues zu entdecken, die sollen uns helfen. Es sind eigentlich Bilder aus unserer diesseitigen Welt. Das ist eine Hilfe von Gott, dass wir uns etwas darunter vorstellen können. Unter einem Vater können wir uns etwas vorstellen. Vielleicht nicht das Richtige, aber wir haben Bezug zu diesem Begriff. Wir haben Bezug zum Herr von der Herrscher. Wir haben Bezug zum Liebhaber. Wir haben Bezug zum Richter. Wir können uns etwas darunter vorstellen. Aber es sind einfach Bilder, die etwas Unbeschreibliches veranschaulichen sollen. Das merken wir bei allen Stellen, wo irgendjemand aus der Bibel Gott beschreiben will. Wir merken es in der Offenbarung, wo der Johannes beschreibt, der Erscheinung, die er hat vom lebendigen Gott, und er ringt um Wort. Er probiert seine Haare zu beschreiben, seine Füße. Und es ist wie Schnee, es ist wie Gold, es ist, aber er ringt, er schafft es nicht, man merkt, er probiert es. Oder der Jesaja, wie er von dieser Stimme redet und von dieser Erscheinung. Es gibt so viele Stellen. Oder der Mose, der aus seinem Felsspalt Gott nachschaut und seine Herrlichkeit sieht. All diese Beschreibungen merken wir, es wird ihm nie gerecht. Ich glaube, darum sollen wir so kein Bild machen von Gott. Es wird ihm nie gerecht. Vielleicht irgendein Aspekt irgendwo ein bisschen probieren, vorzuholen, aber Letztlich sollen die Bilder, glaube ich, uns einfach dazu führen und uns motivieren, dass wir den Gott persönlich kennenlernen, dass wir ihm begegnen. Und dann merken wir, wie er ist. Und er kommt immer in dieser Funktion, die wir es brauchen, vielleicht nicht, wo wir es uns wünschen, aber er kommt so, wie er ist und so, wie er wird sein. Ich bin der ich bin der ich sein werde. Wir sollen Gott erleben und nicht nur von ihm hören oder nicht nur von ihm lesen. Praktische Anwendung für uns. Etwas, was mir geholfen hat. Das habe ich vor irgendwie 8 Jahren, nein, ist ein bisschen weniger, aber mal entdeckt, so aus einem kleinen Büchlein. Da hier, bete Gott an und lebe im Sieg. Wirklich ganz, ganz dünn. Aber es hat einen Teil, der mich extrem stark dünkt. Nämlich, es kann unser Gebetsleben ein bisschen aufpeppen, wenn wir zwischendurch einfach mal von uns wegschauen. Wenn wir nicht wie auch üblich, also bei mir ist es so, bitten und danken und vielleicht noch ein bisschen Fürbitte tun, sondern wenn wir zwischendurch einfach auch mal aussprechen, wer Gott ist. Und vielleicht sind wir es nicht so gewohnt, dann würden wir sagen, Gott, du bist eben der Schöpfer, du bist mein Liebhaber, du bist der Richter, du bist heilig, du bist, wie irgendwann gehen vielleicht die Worte aus. Und für das hat ihr eben eine Hilfe. Ich habe so aus diesem Büchlein raus eine Liste gemacht. Vordruf ist die Anleitung. Und nachher kommen einfach, ja, 2,5 Seiten. Alles Beschreibungen, wer ist Gott? Und wenn du mal irgendeinen schlechten Tag hast, wenn deine Seele rebelliert gegen König und findet, eigentlich möchte ich selber ein König sein, oder wenn du die Liebe von Gott einfach nicht spürst, oder es dir nicht bewusst ist, und wenn dir die Worte fehlen, um jetzt den Gott irgendwie zu loben, aussprechen, wer er ist, kannst du die Liste vornehmen. Du kannst einfach anfangen aussprechen. Es ist eigentlich so viel, wie das meiste Wort Gottes. Es hat ein paar ganz coole drinnen, finde ich. Zum Beispiel, ich sehe es jetzt gerade nicht. Du bist, das ist immer Jesus Christus, du bist der 4. Mann im Feuerofen. Du bist die höchste Autorität. Du bist der König der Heidenvölker. Du bist der Herrscher des Universums. Du bist der Sinn meines Lebens. Du bist die Quelle lebendigen Wassers. Jesus, ich danke dir. Jesus, ich preise dich. Jesus, ich bete dich an. Und so weiter. Und manchmal muss es einfach unsere Seele hören. Manchmal muss es die sichtbare Welt hören. Manchmal muss es die unsichtbare Welt hören, was Sache ist. Und dann gehen wir anders daraus raus. Und vielleicht merken wir, ein Teil von Gott, den habe ich jetzt ganz lange vergessen gehabt. Es ist Zeit, auch wieder zu erkennen, dass Gott der Herr, der Herrscher ist, dass ich nicht allein kämpfe. Es ist Zeit zu erkennen, dass mein Gott heilig ist. Dass ich rein sein vor ihm, dass ich Buße tun. Und wenn wir jetzt in Anbetungszeit hineingehen, denke ich, ist dort immer Freiraum, so Sachen zu proklamieren. Und ich habe ein paar Exemplare dabei, gebe die nachher durch. Und vielleicht hast du einen ruhigen Moment, wo du mal anfangen kannst, aussprechen. In deinen eigenen Worten, in den Worten, die hier draufstehen, in neuen Sprachen, wie auch immer, aber sprich aus, wer Gott ist. Wir glauben, dass die Geist berührt, also vor allem deine Seele berührt, die Geist aufrichtet, die Blick weglenkt von deinen Problemen und Sorgen auf die Grösse und Macht von Gott. Und ich glaube, dass deine Worte sein Herz berühren.
Danno, Nicke und Amaris für uns mitnehmen, den Lobpreis. Ich finde das immer sehr erfrischend, wenn ihr davor steht und die Leute mitnehmt, neue Sachen bringt. Und dass ihr da wirklich vorausgeht. Danke. Ich werde heute Morgen etwas sagen zu wie wären Augen geöffnet? Oder, aus Parallelbeispiel, wie sind meine Augen selber geöffnet worden von dem Weg, den ich Gott noch nicht gekannt habe, zu dem, den ich ihn lernen kennen. Ich glaube, nebst dem, dass wir Gott kennen und ihn gross und gut finden, haben wir gleich von ihm einen Auftrag bekommen. Und das ist eigentlich der, wo er uns wie zu dieser Rettung verholfen hat, dass wir eigentlich nachher auch Teil werden von dieser Errettung. Und so mit ihm zusammen einen Plan vollenden oder helfen durchführen, dass eigentlich alle Menschen gerettet werden. Im 1. Timotheus 2, 3 und 4 steht das eigentlich sehr klar. Also das ist noch vielleicht noch zuerst vorher. Das Erste, das Wichtigste, was die richtige Gemeinde auffordert, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Das ist eigentlich etwas, was Gott uns gibt, uns Christen, uns Gläubigen. Jetzt kommt eben das 3. In dieser Weise zu beten oder auch zu leben, das ist das Leben, das wir eigentlich haben, ist gut und gefällt Gott, unserem Retter. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Also eigentlich mit dem, dass er uns gerettet hat, ist nicht vorbei. Und dann können wir sagen, okay, jetzt warten wir mal irgendwie 30, 40, 50 Jahre und dann sind wir dann mal bei ihm. Und wenn wir dann bei ihm sind, ist dann nachher alles gut und es ist kein Tod mehr und nur noch Halleluja. Es gibt Millionen von Leuten, die unterwegs sind, verblendet, nicht in der Wahrheit, in Sünde, am Absaufen. Manchmal fragen wir uns, wenn wir für die Leute am Betten sind. Wir sagen denen Vips, very important persons in dieser Zeit, für dass wir sie weit zu Gott führen. Wieso passiert überhaupt nichts? Jetzt bin ich jahreweise am Betten für dich. Ich gebe mir da Mühe, Leute gehen ein bisschen an, machen ein bisschen ab, aber es passiert nichts. Ich glaube, eines von diesen Dingen ist, dass wir manchmal auch nicht erkennen, was da abgeht. In diesen Leben, vorhin haben wir etwas gehört von sichtbarer Welt, das ist das, was wir sehen mit unseren Augen, aber es gibt eine unsichtbare Welt. Das sehen wir eben nicht, oder? Nicht alle. Und das könnt ihr euch so vorstellen, dass das ganze Radioprogramm früher mal ist so gelaufen über die Welle, über das ganze Ding. Das hast du auch nicht gesehen. Da hast du den Knopf gedreht und die Musik ist gekommen. Das ist quasi so wie das Unsichtbare, das da im Hintergrund gelaufen ist, für das du Radio hören konntest. Und ich glaube, das ist die unsichtbare Welt, die auch so funktioniert. Das ist eigentlich ein ganzer Haufen im Verborgenen, in der Nacht, an gewissen Tagen passiert, wo wir etwas dagegen machen können. Ich glaube, ein Schlüssel dazu ist, dass wir wie diesen Vibes näher kommen, oder besser gesagt, dass die Vibes Gott näher kommen. Sie müssen uns nicht näher kommen, sie müssen einfach dem Gott näher kommen. Lesen wir in 2. Korinther 4, 4. Und zwar, da steht, den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Also da seht ihr, da redet man von Ungläubigen, das sind die, die, sagen wir mal, einfach in der Welt draussen sind. Und die haben ein Problem. Da hat einer, hat da der Gott dieser Welt die Sinne verblendet. Seht ihr das Gefühl, wer ist der Gott von dieser Welt? Der Teufel, genau. Das ist leider so. Aber der hat denen die Sinne verblendet, dass sie eben das Evangelium, das helle Licht des Evangeliums von Herrlichkeit Christi, nicht erkennen. Wenn wir kurz auf den Teufel zu reden kommen, er hat da Taktiken, die er braucht. Er hat da Maschen, die er hat. Ich möchte das vielleicht kurz ein bisschen vorführen, wie das könnte aussehen. In dieser Welt gibt es so viele Sachen. Du kannst eigentlich alles haben. Du kannst alles kaufen über das Internet. Du kannst an einem Ort her. Du kannst rumchatten. Auf der ganzen Welt hat es Sachen, die du kannst haben. Und er, wie aus Köder, der auch geht. Wenn du schon nur den Kiosk angeschaust, wie vom Müll, dass du in diesem Kiosk zusammenkaufen kannst. Die Leute, es gibt praktisch jede Woche ein neues Heftchen, wo neue Sachen drinstehen von Königen und solchen Sachen, die wirklich mühsam sind. Das hast du mich gerade rausgebracht, Brigge. Und die Leute ziehen sich das jede Woche ein, oder sogar jeden Tag, wo du Zeitung lesest. Ich glaube, es sind Sachen drin, die mit der Wahrheit zu tun sind, oder haben. Und Sachen, die mit der Wahrheit gar nichts zu tun haben, oder besser gesagt, wo so viel nicht wichtig ist für dein Leben, dass man es eigentlich auch gar nicht lesen müsste. Also im Teufel sein Hauptziel ist eigentlich die Erkenntnis von Gott mit Lügen zu überdecken. Und da hat er so viel Muster, da hat er so viel Finesse. Die Käbe Teufel ist eben noch clever. Aber unser Ding ist eigentlich hier dagegen zu treten und die Wahrheit zu verkünden. Wisst ihr, was die Hauptaufgabe von Paulus war? Nachdem, dass er unterwegs war mit dem Rössli, ist er geblendet worden, ist zu Boden. Dann hat ihm Gott gesehen, Saul, dazu hat er noch Saul geheissen, was verfolgst du mich? Er hat ihn kurz rausgenommen. Und der Paulus hat nachher eine Aufgabe von Gott bekommen. Wisst ihr, was die war? Genau. Noch konkreter, was war es echtest? Ja. Das war seine Hauptaufgabe. Für das hat ihn Gott gebraucht. Er war überall auf der Welt unterwegs und hat das eigentlich gemacht. Und dass ich da nicht einfach etwas erzähle, dass das von mir kommt, kommt das vom Wort. Und das steht in der Apostelgeschichte 26, 7 zu 18. Das war die Hauptaufgabe von Paulus. Ich werde dich, Paulus, herausnehmen aus dem Volk. Also in dem, wo er innen gelebt hat, hat er ihn rausgenommen und gesagt, das geht so nicht mehr. Und den Nationen, zu denen ich dich sende, ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Also, er hat ganze Haufen Sachen in diesen zwei Versen drin. Es geht um Herrschaftswechsel, vor Finsternis ins Licht. Wieder ein Teufel im Spiel, der scheinbar eben der Lügner und der Gott von dieser Welt ist. Aber gleichzeitig Gott, der durch Jesus Christus eigentlich die Sünde vergeben hat und uns wiederherstellt in eine neue Beziehung zu Gott. Also erkennt ihr das, wenn ihr am Betten seid für Leute, wenn ihr ein Bruder steht oder wenn ihr eine Schwester steht, die Christus noch nicht kennen, ist es auch im Teufel sein höchstes Ziel, dass das nicht passiert. Aber Gott hat uns ganz starke Waffen gegeben, wo wir eigentlich dagegen herstehen. In 2. Korinther 10, 4 und 5 steht, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig, im Dienste Gottes Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Also es kommt schon das Nächste. Was stellt sich da eigentlich dagegen? Und wenn wir das einmal verstanden haben, dass deine Schwester oder deine Brüder, wenn sie mal etwas sagen, eigentlich nicht gegen dir sagen, sondern eigentlich gegen Christus. Und wenn wir eigentlich merken, dass sie gefangen sind oder Sachen in den Kopf bänkeln und du eigentlich nachher realisierst, aha, das ist eigentlich auch gar nicht sie, sondern das sind Sachen dahinter, die das wie poweren. Dann sind wir dann ja nicht mehr so eingeschnappt. Oder dann müssen wir das auch nicht mehr so persönlich nehmen. Ich habe vorhin geredet, als ich zum Glauben gekommen bin. Dann habe ich Marlins meine Frau lernen können. Ich war nicht gläubig auf der Pütz. Und sie hat mir die Wahrheit hergegeben. Knallhart, eins zu eins, hat sie mir gelesen, wie Gott ihr gesehen hat. Fee, für den Bursch auf den Betten. Und erzähle ihm das, was ich dir sage. Und nachher haben sie das tatsächlich gemacht, aus Römer 1, wo Gott da ein bisschen erzählt, was ist eigentlich, oder wie sieht die Gottlosigkeit von den Nationen aus? Dann hat sie mir da vom 18. Weg bis, auch zum Schluss, hat sie mir das alles zusammen vorgelesen, wie momentan die Welt funktioniert. Und das ist der Vers 23 und 23. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständliches Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für weise ausgaben und sie sich, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes von vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Mir hat einmal jemand in Zürich gefragt, was hast du von einem Gott? Und dann ist mir gerade keinen Sinn gekommen. Ich habe es wirklich nicht gewusst. Dann bin ich kurz davor in Südamerika und die Inka, sie hat einen Sonnengott gehabt, die hat die Sonne angebetet. Und da hatte ich das Gefühl gehabt, das könnte noch sein. Wenn sie die Sonne nicht geben würde, könnte ich nicht leben. Also habe ich gesehen, die Sonne ist mein Gott. Muss es so sein, sonst kannst du nicht leben. Und der andere hat das so stehen, hat da nicht gross etwas dazu gesehen. Es war ja gut gewesen, dass er nicht mit mir gestürmt hat, weil ich hätte auch alles einfach widerlegen können, was er gesehen hat. Aber genau dann, als ich das gesehen habe, habe ich gewusst, ich habe nicht die Wahrheit erzählt. Es war so wie eine Notantwort gewesen. Ich habe die Sonne, weil ohne Sonne kannst du nicht. Aber eigentlich dürfte ich nicht gewusst, es ist nicht die Wahrheit. Und der, der mir mal das vorgelesen hat, hier, wo es genau um das geht, oder? Sie lieber Viecher anbeten und Vögel und hier da machen selber Bilder, sättige Zeug, hat sie mir wieder Spiegel vorher gegeben. Und das Erste, wo mir das hingekommen ist, wo sie das gelesen hat, ist genau mein Leben gewesen. Ist genau der Moment jetzt durch gewesen, wo ich gesehen habe, es ist die Sonne. Wo ich genau gewusst habe, es ist nicht so, es ist wirklich der Gott. Wenn wir noch einmal zum Korinther zurückgehen, von diesen Waffen, die er hat, die eben nicht fleischlich sind. Ich habe da mal einmal nachgeschaut, was bedeutet das überhaupt fleischlich? Eine mögliche Definition, das ist sicher nicht abschließend, aber das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, das trifft es eigentlich gut. Fleischlich ist das, was aus natürlichen, menschlichen, meist egoistischen und sündigen Vorstellungen und Absichten hervorgeht. Es ist die Eigenschaft unserer gesamten gefallenen und deshalb der Vergänglichkeit unterworfenen Natur, in der die Sünde regiert. Beinhaltet eigentlich alles zusammen. Und so habe ich gelebt, bevor ich Gott kennt habe. Es ist nach meinem Ding gegangen, es ist so, hier und da und dort. Und wenn mir etwas nicht passt, kommt nicht in Frage. Und das sind Festungen hier oben. Das tust du dir zu Weg legen. Vers 5 steht, wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe. Gedanken, das war schon so etwas, wenn ich das Gefühl gehabt habe, ja, was ist denn das genau? Da bin ich, auf Wikipedia bin ich da gewesen, habe ich das Gefühl gehabt, das ist eigentlich etwas, was sehr gut trifft. Ein Gedanke ist, was gedacht worden ist, oder das Denken an etwas. Eine Meinung, eine Einsicht oder ein Einfall, beziehungsweise ein Begriff oder eine Idee. Der Gedanke ist ein Ergebnis, ein Produkt des Denkprozesses, der den Menschen umgebenden Welt fixiert. Ich musste ein paar Mal lesen, bis ich es verstanden habe. Aber ich würde das so interpretieren. Alles, was um dir herum passiert, hat eine Wirkung auf dir. Das heisst, wenn du dir jede Woche das Boulard-Häftling hast gekauft, dort, und das einziehst, und immer wieder, und immer wieder, und immer wieder machst, hat das eine Wirkung auf dir. Auf deine Gedanken, auf dein Reden, auf dein Handeln. Wo ich das Gefühl habe, dass du von der Wahrheit, die Gott gibt, wegkommst. Das ist das Ziel. Was ist das Ziel? Ist nichts anderes, so viel wie möglich mit in die Hölle zu nehmen. Das ist nun mal so. Also unsere Hauptaufgabe, oder auch eine von unseren Aufgaben, nebst dem, dass wir Gott dienen und Lobpreise finden, und was sonst noch ist, da innerhalb von unserem Ding, was wir machen, ist, unseren Fokus gegen aussen zu haben. Mitzuhelfen, dass Gott durch uns diesen Menschen, die die Augen zu haben, die Augen auftun. Heute Morgen haben wir überlegt, wie weh das, wenn Gott sieht, okay, für nächsten Monat suche ich mir ein Land oder einen Kontinent aus. Und irgendwie am Morgen um 6:30 oder um 6, bevor das alle aufstehen, mache ich diesen Augen auf. Und dann wird das gegessen. Und er braucht dann ist er das nicht mehr. Aber er macht es auch nicht. Wisst ihr, wieso? Weil es eben unser Job ist. Es ist unser Job, zusammen mit Gott rauszugehen. Zuerst mal zu wissen, vielleicht wer. Und so, dass er dich zeigt. Und dass wir wieder dran sind. Im Gebet. Dass Augen aufgehen. Dass wir ihnen die Wahrheit geben. Dass wir ihnen die Bibelverse zeigen, die Gott uns gibt für sie. Dass wir gehorsam sind. Sie hat das Gefühl, wenn man alles das gelesen hat, lese ihm da Römer 1,18 aus der Tür. Wissen wir nicht, was sie das Gefühl gehabt hat? Das geht auch nicht. So viel Klasse kannst du nicht sein mit ihm, weil er ist ja noch nicht so weit. Das kannst du dir geben, wenn er 2-jährig ist oder so im Glauben. Dann kannst du ihm das Futter geben. Aber Gott hat es gesehen, wie Gott gewusst hat, dass er mich kennt. Oder er mich besser kennt, als ich mich selber kenne. Und Malis war einfach, sag jetzt mal, einfach der Diener gewesen bei ihm. Aus Gehorsam hat sie das gemacht. Was ist passiert? Die Hänge sind angefangen. Es ist Wahrheit in mein Leben eingekommen. Die Augen sind ein bisschen aufgegangen. Von der engen Skala, vielleicht von einem minus 200 auf ein 195 oder so. Und dann müssen wir wissen, was unser Part ist. Dann können wir uns auch die Finger verbrennen dran, wenn wir einfach ein bisschen selber etwas machen. Es gibt ganze Haufen Bekehrungen, die leider stattfinden, wo Leute einfach überzeugt werden, bombardiert werden mit Wahrheit oder mit Überzeugungen, mit Argumenten. Weißt du, wenn du drum und dem Gott nicht Ja siehst, dann bist du mal einmal da und da und da und da und dort stinkt, so ist grusig und weiss nicht alles zusammen. Das ist wohl recht. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir mit Angst jemanden dazubringen. Es hat so viele Bekehrungen gegeben, die eigentlich eben nicht echte Bekehrungen sind. Was passiert mit solchen Leuten? Die vielleicht mal Ja gesehen und nachher im besten Fall haben sie noch ein bisschen Begleitung und arbeiten sie es dann gleich. Oder anderen Weg sind sie allein irgendwo. Wenn sie jemanden auf der Straße angequatscht hat, bist du hey, in deinem eigenen Ding, hast du das Gefühl, okay, jetzt habe ich dem Jesus Ja gesehen und so. Was passiert? Null, nichts, oder? Und meistens heichen die um mich ab. Sie sind so verbittert. Und beim nächsten Mal, wenn wieder einer kommt, oder? Ein Botschafter für Gott und will ihm etwas sagen zuerst, ist es sofort nein, oder? Zu, fertig. Ja, Kunststück. Das sind so die Scheinbekehrungen. Das will ich eigentlich, ich will das selber nicht. Und wisst ihr, was überhaupt das Merkmal ist von jemandem, der Ja gesehen hat zu Christus? Was meint ihr? Auf was kommt es darauf ab, wenn ihr ein Ja seht? Wie gibt ihr das zum Ausdruck? Wie bringt ihr das her? Wie macht ihr das? Römer 10,10. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Also wenn ich einfach ihnen gehe zu mir und sage, weisst, ist sehr wichtig. Und jetzt machst du das und dann ist das gut. Hat er das hier gemacht? Wegen mir? Und vielleicht noch ein bisschen mit dem Herz und fertig. Vielleicht noch mit dem Herz, vielleicht aber auch nicht. Aber wem die Augen aufgehen, und wenn er das erkennt, was Christus für ihn gemacht hat, und eigentlich er merkt, ah, mein Leben ist gar nicht so, wie ich eigentlich sollte, dann siehst du das einmal, ist anders, und siehst, okay, du bist erstens einmal grösser wie ich, weisst auch mehr wie ich, und ich habe dich nötig. ich weiß noch, dann, als ich nachher zum Glauben gekommen bin, bin ich da auch ein bisschen zu Besuch gekommen und so. Und ich bin mal in einem Hauskreis gewesen. Ich war dann noch der gewesen. Und das waren junge Leute gewesen. Und ich habe mir das ganz anders vorgestellt, so Bibelkreis. Und ich dachte, ja, das ist dann auch zusammen schön so herhöckeln und so. Und ein bisschen verspannt. Aber das war gar nicht so gewesen. Es war sehr entspannt gewesen. Und dann haben sie gesehen, am Schluss ist es wie noch beten für dich. Und ich dachte, ah, beten für mich und so. Und dann ist das wirklich auch passiert. Das war etwas ganz Natürliches gewesen. Und etwas, was cool war. Und ich bin eigentlich so drin eingeführt worden, in das Ganze. Dann in der Halle 21, wo ich dann nachher aufgestanden bin, bei diesem Aufruf, und vorgelaufen bin, das war auch so etwas gewesen. Da hatte ich ganz einen Haufen Zeit vorher gehabt, bis an den Punkt, wo ich gemerkt habe, jetzt ist die Zeit aufzustehen, wo ich mit mir selber eins gewesen bin, im Reinen. Und bis dahin hat die Zeit gebraucht, und das war auch gut gewesen. Das hat vielleicht auch Enttäuschung gegeben für die anderen Leute. Ich habe mal eins gesehen, wie schon, es ist das Beste, wenn du jetzt nicht mehr bettest für mich, weil das ist für nichts, habe ich ihr gesehen. Und das hat sie recht genickt. Aber gerade so Momente, das ist das, was ich vorhin gesehen habe, gerade von so Momenten musst du dich nicht beeindrucken. Ja, dann hat er halt das einfach gesehen, wie ich weiß. Er kann ja eigentlich momentan noch nicht anders. Er hat noch einen Haufen Ketten an, seine Dinge sind zu. Er ist schon geknechtet. Und dann ist kein Wunder, wenn Leute so reagieren und so Zeug erzählen. Aber dann, als ich der gehockt bin, als der Aufruf war, bin ich jetzt mal aufgestanden, habe ich das Gefühl gehabt, links und rechts ist Begleitung, bin ich vorgelaufen und habe genau das gemacht, was er gesehen hat. Ich kann euch noch heute nicht sagen, wie ich da vorne bin. Wie normalerweise bin ich auch einer, der auch ein bisschen zugeguckt, ein bisschen beobachtet, alles ein bisschen abcheckt, und wenn es dann vielleicht gut ist, dann. Also es hat gut bei der nächsten, beim nächsten Event, der Halle 29, hätte mir das vorstellen können, aber sicher nicht gerade dort. Aber ich habe das Gefühl, es sind ganze Haufen Gebete vorausgegangen, wo Leute gebetet haben, dass die Freiheit kommt, dass die Klarheit kommt, dass der Blick auf Christus darf da sein. Ich bin quasi wie frei gebetet worden an dem 22. Juni 2002 aufzustehen, vorzugehen und sagen, hey, genau das will ich auch. Es waren viele Leute im Hintergrund, die haben gebetet und gemacht und Guillaume und so, haben nicht aufgegeben. Und das habe ich das Gefühl, das ist das erste Timotheus, das ihr seht, oder? Denn ich will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Das ist unser Auftrag als Gemeinde. In Bezug auf das Live, das wir durchführen wollen, wo wir ja jeder auch so eine Liste haben, mit Namen, die wir aufgeschrieben haben, glaube ich, wären wir wie Erfolg haben, dass wir erstens die richtigen Leute hergeschrieben haben. Ich nehme an, sind wir uns von Gott zeigen, das ist das gut, dass wir die richtigen Leute hergeschrieben haben. Und dass wir da einfach konstant dranbleiben und nicht aufheichen. Und nicht das Gefühl haben, es ist gut oder vielleicht bringt sie eben nichts, dann lasse ich es eben gescheiter sein. Wenn mir Gott etwas zeigt, wenn er einen Auftrag gibt, dann ist ja nicht so, dass er sagt, ja gut, jetzt haben wir es eben gleich anders überlegt. Und ich möchte auch, dass es nein, gleich nicht so ist, sondern macht er gescheiter so. Das glaube ich nicht. Also ich möchte mich eigentlich ermutigen, dass der, der merkt, euer Umfeld ist vielfach die Arbeit, seine Vereine, Familien natürlich, dass der wie die Gelegenheit, die Guillaume wie nützt, dort, wo vielleicht Logik oder Mist erzählt wird, dagegen steht mit der Wahrheit. Habt die Wahrheit her. Ich bin mal im Hobby gewesen, etwas gekauft, und da ist es darum gegangen, der Kasse irgendwie, es machen alle Fehler. Und wie aus dem Blick von innen gesehen haben, dieser Frau, nein, das stimmt nicht, es gibt einen, der macht keine Fehler. Ich bin selber überrascht, dass ich das gesehen habe, aber das ist wahr. Und dann sieht die Frau, ich glaube, die hat auch gewusst, was es geht, dann sieht die Frau, ja, ihr habt recht, genau, es ist so. Sie hat selber das mal auch gemerkt, es gibt einen, der macht keine Fehler. Das sind so kleine Dinge, die du die Leute zum Überlegen bringst. Es gibt kleine Dinge, wo du die Wahrheit kurz her hast und wo die Logik konfrontiert wird. Und dort, wo mehr Wahrheit kommt und mehr Licht kommt, mit früher oder später in die Finsternis müssen gehen. Es geht gar nicht, ich halte das nicht aus, die Borsten. Das ist wichtig. Vielleicht noch zum Schluss etwas, was ich gemerkt habe, es gibt ganz viele Richtungen von Religionen und von Ländern und Kontinenten, die diesem Zeug hinterher angehen. Und das ist auch so eine Masche, die er braucht, dass er dort irgendwie die Leute gefangen hat in totalen Lügen. In Jochs auferlegt, wo sie Sachen müssen machen. Ich meine, wenn du dir selbstmordkommandomässig umbringst und nachher so direkt ins Paradies kommst und das glaubst und das aber Tausende von Leuten machen, ist das eine der grössten Lügen, die es auch gibt. Und ich habe gemerkt, es gibt so viele Richtungen auch, wo er die Leute gefangen hat und knechtet, wo eigentlich nichts passiert. Und der Paulus hat den Auftrag gegeben, und den Nationen. Also er hat ihn vom Volk rausgenommen und Gott hat ihn zu den Nationen gestellt. Also wie wäre das, wenn zum Beispiel Gemeinde von Thun oder so auf einmal eine Nation, sage jetzt mal Iran überkommt oder Irak oder irgendein so ein Land und dort die ganzen Moscheen niedergerissen wären im Geist. Wegen mir dürfen die dort stehen, das ist ja kein Problem. Vielleicht schreist man sie dann mal weg, wenn man merkt, dass es nichts ist. Aber so eigentlich ganze Länder frei gekauft werden. Ganze Lügenböder niedergerissen werden. Leute frei werden. Also ich habe das Gefühl, wie Leute, die so beschäftigt sind mit diesen Religionen, die sind also mehr als radikal. Die müssen wir manchmal noch wie etwas nicht abgucken, aber die haben so eine Radikalität, wo ich manchmal das Gefühl habe, das sind mir zu wenig. Wenn sättigt wie zum Glauben kommen und das ganze Land aufwacht, Schleier weggenommen wird, zum Glauben kommt und Jesus gross macht, habe ich das Gefühl, das explodiert in der Welt auf einmal. Also eigentlich ist auch Verheißung im Paulus oder uns nachher auch die Nationen, die Länder. Und er oder ihn einstehen. Nebst dem, wo wir uns im Garten haben. Okay. Ich würde noch kurz beten. Und nachher haben wir noch vielleicht ein Lied zum Abschluss. Oder vielleicht möchten wir noch die Gelegenheit geben, das Mikrofon offen zu lassen, wenn irgendjemand anderes auch noch etwas sagen möchte, was er jetzt wie gemerkt hat, was ihm wichtig geworden ist. Vielleicht hast du jetzt sogar ein Wort für Erkenntnis bekommen, für Wahrheit oder was auch immer. Oder hast du gemerkt, es ist gerade wichtig geworden in meinem Leben. Dann komm doch für dich und lass die anderen auch teilhaben. Sprich es aus und vielleicht können wir noch beten für das. Was passiert. Also danke, Herr, einfach für die Wahrheit und für dein Wort, das wahr ist. Und Herr, die Nationen, die du eigentlich uns geben willst, und Herr, wenn wir einfach jetzt nicht wissen, wie das soll geschehen, wenn wir im Kleinen treu sind und wie wir das annehmen, was du uns gibst, unsere Familien, unsere Brüder, unsere Arbeitskollegen, unsere Verwandtschaft. Und Herr, auch wenn wir da sterben und wenn wir da nicht wissen, wie, sag einfach heute Morgen Ja dazu, dort, wo du mir senden willst, dort, wo du mir sehen willst, dort, wo sie auch Wahrheit erzählen, was ich das tue. Und ich glaube, Herr, dass unser Sein, unser Beten, unser Herrenstehen, unser Dienen für dir, die Welt hier wird verändern. Es ist unser Mandat hier, an dieser Welt etwas zu tun. Und nicht den anderen, die es nicht kennen. Amen.